jetzt dürfen wir uns freuen. Der Elias hat ein kleines Anspiel vorbereitet. Und ja, da sind wir schon mal sehr gespannt, was er uns da alles erzählt.
So, morgen. Was habt ihr da? Okay, gut. Aber ja, steht man auch nicht im Weg rum, gell? Ich brauche Aussicht. Gute Aussicht brauche ich. Also, oder seid ihr schon wegen dem Spektakel gekommen? Was ist denn? Bitte? Ja, gell? Also, ich bin auch schon richtig gespannt, wie gut das machen wird. Also, wir haben uns ja schon ein paar Mal überlegt. Also ich würde irgendwie, wenn ich diese Stadt richtig platt machen wollte, ich würde. Also, Erdbeben gäbe wäre eine Möglichkeit. Oder irgendwie so ein Loch, wo das komplett versinkt und dann zu, ja. Was aber auch immer gut wäre, irgendwas mit Feuer. Also so richtige Vernichtung muss irgendwie mit Feuer, muss das laufen. Naja, also, gut, ihr wisst ihr, der Welt bin? Ich muss euch das jetzt geschwind noch erzählen. Also, ich komme ja aus Israel, gell, und unser Gott, der spricht manchmal mit mir, ich rede auch mit ihm, und auf jeden Fall hat er mir gesagt, geh nach Ninive. Und dort sagst du den Leuten, ihr habt noch 40 Tage Zeit, dann wird eure Stadt untergehen. Dann mache ich diese Stadt, ja, finito. Ich habe schon gleich gedacht, da ist ein Haken da. An der Sache, da gibt es einen Horger. Ich bin dann erstmal in andere Richtung. Ich habe mir überlegt, möglichst weit weg. Ich bin ans Meer, an der Hafe, und da ist ein Schiff nach Tarsis unterwegs gewesen. Haben mir so auch nichts gesagt, haben mir erkundigt, Spanien. Okay, das ist weit weg, da bin ich erstmal sicher. Also losgefahren, sind ein paar Sachen dazwischen gekommen, ein Sturm und so, und ich bin dann über Bord geschmissen worden und kam ein Fisch, der hat mich verschluckt, also das ist jetzt, hört sich komisch an, auf jeden Fall, es war halt so, ich war da dem Tod ist sehr nahe, stundenlang bewusstlos in dem Fisch. Auf jeden Fall bin ich irgendwie wieder rausgekommen. Gott hat mich da, hat der Fisch, der musste mich da wieder ausspucken, und dann bin ich halt doch nach Ninive, gell? Und dann habe ich den Leuten gesagt, bin da an die, da gibt es ja so große Plätze in der Stadt, da bin ich dann halt mal nachgegangen und habe das halt so gesagt, wie es war, ja. Gott hat mir den Auftrag gegeben, ich soll euch sagen, 40 Tage, dann ist es vorbei. Und übrigens, mir passt es überhaupt nicht, wie ihr hier lebt. Ihr überzieht die ganze Region mit Krieg. Guckt euch mal um in der Stadt. Tod und Mord und wie ihr eure Kinder behandelt und wie ihr. Also, das geht überhaupt nicht, und Gott hat die Schnauze voll von euch. 40 Tage noch und dann ist es vorbei. Ja, gut, auf jeden Fall, ihr habt. Mit allem gleichen, bloß nicht mit dem. Ich habe gedacht, vielleicht fliehen sie, ja, das wäre noch Option. Oder sie ignorieren das. Das wäre von mir aus auch okay gewesen. Aber nein, diese blöden Leute von Ninive, die müssen jetzt auch umdenken. Jetzt haben die sich, ich hätte das eingesehen, das gibt's doch nicht, hey. Ich habe es von Anfang an gewusst, an dieser Sache ist ein Haken. Was Gott mir da wieder aufgetragen hat, wenn ich das gewusst hätte, nee, ich hätte noch Option gesucht, ich wäre nicht hingegangen. Weil jetzt kommt es wieder, wie es kommen muss. Gott, ihr wisst ja, ist barmherzig, gnädig und gütig. Und jetzt wird er wieder diese Stadt verschonen. Die 40 Tage sind jetzt rum. Ich gucke jetzt mal, vielleicht passiert ja doch was. Aber meine Hoffnung ist, also allzu große Hoffnung habe ich nicht, dass das klappt. Gott ist einfach zu gütig. Und ja, mir passt zwar nicht, aber was will ich machen? Gut, also ich gehe jetzt mal weiter. Also, guten Morgen auf meiner Seite noch zur Predigt. Es soll heute um das Thema gehen. Glaubst du, dass Gott gnädig und gütig ist? Und dann auch natürlich in der Umsetzung, hat das irgendwas mit unserem Leben auch real zu tun, wenn man das glaubt. Es gibt In der Bibel, im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 16, vier Verse, da geht es auch ein bisschen um den Jona. Deswegen haben wir da heute schon was von gehört. Von dem möchte ich diesen Text möchte ich noch mit uns zusammen lesen. Das ist nur der erste Vers, aber ich lese uns die ersten vier. Eines Tages kamen Pharisäer und Sadduzäer, um Jesus eine Falle zu stellen. Sie verlangten von ihm ein deutliches Zeichen als Beweis für seinen göttlichen Auftrag. Jesus sagte ihnen, ihr könnt das Wetter aus den Zeichen am Himmel erkennen. Abendrot zeigt gutes Wetter für den nächsten Tag an, Morgenröte bedeutet schlechtes Wetter. Aber was heute vor euren Augen geschieht, das könnt ihr nicht richtig beurteilen. Dieses böse, gottlose Volk verlangt immer neue Beweise. Doch sie werden kein anderes Zeichen zu sehen bekommen als das, was an dem Propheten Jona geschah. Mit diesen Worten ließ Jesus sie stehen und ging weg. Also, die Pharisäer haben ein Zeichen verlangt, gell, dass Jesus sich da beweist, dass er wirklich irgendwie einen göttlichen Auftrag hat. Wenn man ein bisschen weiter nach vorne schaut, in der Bibel nur ein Kapitel, nur ein paar Verse weiter nach vorne, dann sehen wir hier, das ist ein Wunder am anderen beschrieben. Eine große Menschenmenge kam zu Jesus. Unter ihm waren Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere Kranke. Man brachte sie zu Jesus und er heilte sie alle. Alle, gell? Also da war jetzt keiner dabei, wo Jesus gesagt hat, also mit dieser Krankheit kann ich mich jetzt gerade nicht beschäftigen. Da muss ich erstmal nachlesen, wie das geht. Er hat alle geheilt. Also es waren krasse Zeichen und Wunder und ich vermute einfach, da waren auch Menschen dabei, die waren jetzt vielleicht äußerlich nicht krank oder das waren jetzt, sagen wir mal, Menschen, denen man das jetzt nicht angesehen hat, dass ihnen was gefehlt hat. Aber Jesus hat da keine große Nachforschungen machen müssen. Er hat gewusst, diese Person, die braucht jetzt das und das und ich gebe ihr diesen Punkt und dann damit heile ich praktisch alle Verletzungen in ihrem Leben auf einen Schlag. Das konnte Jesus, ja. Und auf jeden Fall, diese Zeichen gab es und jetzt finde ich das Interessante, was dann als letztes in diesen zwei Versen steht. Und, also nachdem die geheilt wurden, und sie lobten den Gott Israels. Jetzt muss ich gucken, da oben kann ich den. Hier. Seht ihr das? Die letzten Verse oder die letzten Worte. Und sie lobten den Gott Israels. Das war die Reaktion drauf, von dem, wie Jesus sich ihnen zugewandt hat, hat es bei ihnen das bewirkt, dass sie Gott lobten. Tolles Bild, gell? Kennt vielleicht der eine oder andere aus der Kinderbibel. Ich finde es super. Also Jesus hat einfach unheimliche Macht und wendet sich den Menschen zu. Genau. Ich habe mich da verzippt jetzt, wo ich das geschrieben habe. Ich wäre schon noch irgendwie aufgefallen, so 20 Minuten später, als ich nicht geschrieben habe. Und sie lobten den Gott Israels, sondern ich habe geschrieben, sie liebten den Gott Israels. Und dann muss ich eigentlich sagen, genau das ist es eigentlich. Ja, also im Inneren haben sie ihn geliebt und deswegen haben sie ihn gelobt. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. Jesus hat ihr Herz erobert, indem er sich ihnen zugewandt hat, ihnen Güte entgegengebracht hat, ihnen Gnade entgegengebracht hat, hat ihnen seine Liebe gezeigt und es hat was bewirkt. Die Pharisäer waren jetzt wiederum etwas anders. Die haben gesagt, hey Jesus, Zeichen, ja, wir wollen Zeichen sehen, dann können wir über weitere Dinge reden. Ja. Was ist da in dem Vers 4 halt nochmal wirklich erschreckend ist, wie Jesus sie da bezeichnet. Als böse und treulos. Ja, oder als ehebrecherisch, sage ich mal. Das bedeutet dieses treulos. Jetzt waren diese Pharisäer ja nicht irgendwelche Leute, sondern die haben sich schon was drauf einbildet, was sie sind. Was ist denn eigentlich ein Pharisäer? ein Schriftgelehrter. Bitte? Theologen, gell? Ja, ja, die haben sich derart auskennt in der Bibel oder im Alten Testament. Ja. Studierte Leute, ja. Ja, ja. Das ist auch ein Pharisäer, ich weiß nicht, ob man das gewusst hat. Gesüßter Kaffee, Rum und Sahne, das ist wohl in Norddeutschland ein Pharisäer. Mir war es jetzt so nicht bekannt, ist mir jetzt auch irgendwie in dem Zug erst bekannt gewesen. Oder habe ich das erst gelernt? Aber die Pharisäer, jetzt mal ernsthaft, ja, das ist genau wie ihr es gesagt habt, das sind Menschen, denen das Wort Gottes extrem wichtig war. Und die die haben wirklich gewusst, was sie tun. Die haben jetzt nicht irgendwie, weil Jesus ja das Wort treulos und ehebrecherisch verwendet, die haben die Ehe gebrochen. Die haben gewusst, wenn wir die Ehe brechen, wenn man zur Prostituierte geht oder was auch immer, dann verunreinigen wir uns, wir versündigen uns und wir haben dann ein Problem. Das haben die nicht gemacht. Das waren eigentlich die besten Menschen, die man sich vorstellen kann. Ja? Also das waren rechtschaffende Leute. Aber Jesus sagt halt, dass sie die Ehe mit Gott sozusagen brechen. Und auch ihn persönlich als Jesus, der in Gottes Auftrag hier ist, nicht erkennen und ihn ablehnen. Sie wollten ihn nicht. Und das ist dieser Punkt, wo er einfach das formuliert als treulos und böse. Und ja, bei dem Jona, ich habe das jetzt vorher, wo ich das Anspiel gemacht habe, das nicht explizit mit der Bezug drauf genommen, aber als der Jona auf dem Schiff war und da dieser Sturm war, da haben ja die Seeleute alle zu ihren Gottheiten gebetet und haben auch zum Jona, nachdem er ihnen erklärt hat, er ist vor dem Gott des Himmels und der Erde geflohen und deswegen gibt es den Sturm, haben die gesagt, dann bete zu ihm, bete auch für uns zu ihm. Das hat er nicht gemacht. Die hat erst später im Bauch des Fisches gebetet, wo es ihm selber schlecht ging. Der war ziemlich ich fixiert, der Jona, und das ist auch ein Merkmal der Pharisäer. Die stehen selber im Mittelpunkt. Genau. Die Pharisäer sind ein gutes Bild oder ein guter Vergleich zu uns. Wir verhalten uns fast identisch wie die Pharisäer und denken in vielen Punkten genau gleich. Und Jesus, muss ich jetzt einfach mal sagen, spricht dann auch zu mir, Elias, du bist böse und treulos. Wenn du dich so verhältst, wenn du so denkst, wenn du dich um dich selber drehst und dein Mittelpunkt du selber bist. Wenn du versuchst, dich mir zu nähern, indem du gute Werke tust, indem du hart arbeitest, indem du dich zusammenreißt und dann stolz drauf bist, wie gut dir das gelingt, dann ist das der falsche Ansatz, dann ist das Ehebruch mir gegenüber. So denkt Gott. Weil es nämlich anders ist, wir haben ja das vorher gesehen mit der Heilung. Ja, Jesus wendet sich uns zu und unsere Aufgabe ist nicht, jetzt durch Werke ihm irgendwas zurückzugeben, sondern ihn zu lieben und zu loben. So. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist denn jetzt nun dieses Zeichen Jona, was da in dem Bibeltext erwähnt wird? Also, das Zeichen Jona, da habe ich jetzt mal vier Optionen, die es nicht sind. Also, es ist nicht das, dass man vor Gott nicht weglaufen kann. Gott findet einen überall. Das ist nicht das Zeichen Jona. Das stimmt natürlich, aber es ist nicht. Es ist auch nicht das Zeichen, dass wenn du auf dem falschen Weg warst und umkehrst, also so wie der Jona dann doch sich besonnen hat, wenn du dann vom Wal oder von dem Fisch wieder ausgespuckt wirst, noch ein bisschen nach Walkotze riechst, das ist nicht. Es ist auch nicht das Zeichen, dass wenn eine Stadt umkehrt und Buße tut, dass der Gott sich da umstimmen lässt, das ist zwar richtig, aber das ist jetzt nicht das Zeichen, was Jesus meint. Und es ist auch nicht das Zeichen, das habe ich immer gedacht, das wäre es, dass Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war und Jesus war ja auch 3 Tage tot und ist dann wieder vom Tode auferstanden. Das ist, nimmt da zwar Bezug drauf, aber das ist jetzt nicht das Zeichen, was Jesus meint. Jesus sagt was ganz anderes. Ihr Pharisäer, ihr seid wie Jona. Das ist das Zeichen. Ihr verhaltet euch wie der Jona. Genau. Für Jona waren die Leute aus Ninive Feinde. Und er hätte den Tod durchaus gegönnt. Als Jona da in die Stadt kam und gepredigt hat, habe ich mir überlegt, warum hängen die jetzt tatsächlich auf den gehört? Das ist eigentlich irgendwie untypisch. So eine Riesenstadt, dass da praktisch das komplett so wie ein Lauffeuer durch die Stadt gehen musste und alle haben das irgendwie gehört. Sogar der König hat den Befehl gegeben, umzukehren von den bösen Wegen. Woran, eurer Meinung nach, lag das? Ich fand es halt interessant, woran es liegen hätte können. Also klar kann sein, Gott hat es so gegeben, dass die Leute das, dass die offen waren und das so irgendwie, als er sie praktisch aufnahmebereit gemacht hat. Möglich. Ja. So, da sind wir. Dieser Jona hat eine sehr gute Begabung gehabt, evangelistisch das so rüberzubringen. Ich weiß schon gar nicht, also ich vermute mal, der hätte schon mal andere Sprache gesprochen wie Jona. Vielleicht konnte der irgendwie das sprechen oder gab es irgendjemand, der das übersetzt hat. Also irgendwie hat er sich auf jeden Fall verständlich gemacht. Ich vermute mal, der hat jetzt relativ lieblos da gepredigt und hat den einfach das einfach nachknallt vor der Latz, ohne es irgendwie da zu erklären, sondern wie gesagt, in 40 Tagen ist aus mit euch, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ja. Vielleicht war das überzeugend, hat nicht um der heiße Brei rumgeredet. Was ich mir eigentlich noch vorstellen könnte, was der gerade Zeichen war, der in diesem Fisch war, wie der dann auch ausgesehen hat. Vielleicht hätte ich deswegen gedacht, mit diesem Mann ist irgendwas Krasses passiert, wir müssen dem glauben. Ja. Okay, also der Jona geht dann weiter, sitzt dann da unter seiner Staude, guckt zu, was irgendwie jetzt da passieren könnte, wartet darauf, dass es endlich mal loskommt und dann kommt zu dem Punkt, um den es mir jetzt heute in der Predigt geht. Jona flippt aus. Er ärgert sich voller Zorn und betet zu Gott. Ach Herr, ich hab das doch geahnt, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn und groß an Güte. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Jona hat sich über Gott aufgeregt. Was soll das? War das unverständlich, was Gott da tut? Und der war bis zur Weißglut war der zornig. Der wollte sterben. Lieber sterben, wie das mit ansehen müsse, dass diese Stadt verschont wird. Habe ich nochmal den Vers. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und die Pharisäer haben gleich gedacht, Jona, also sich gut zu verhalten, sich der Bibel gemäß zu verhalten, das führt dazu, dass es mir im Leben gut geht. Das führt dazu, dass Gott mir wohlgesonnen ist. Wenn jemand es einfach, ohne irgendetwas zu tun, Gottes Güte empfängt, das geht nicht. Das ist völlig undenkbar. Und wenn dem so wäre, dann wäre unser gesamtes Leben und wie wir unsere Einstellung und wie wir bisher gelebt haben, wäre völlig irgendwie, müsste man hinterfragen. Weil, also wir fahren sehr, wir wissen genau, was zu tun ist und deswegen kann das nicht sein, dass Gott irgendwie irgendjemandem dann sogar noch von einem anderen Volk, der nicht einmal zu Volk Israel dazugehört, Güte teil werden lässt und sie verschont. Nee, das kann ja überhaupt nicht sein. Das Problem an der Sache ist natürlich auch, wenn du keine Gnade selber empfängst, gibst du sie auch nicht weiter. Und das war auch der Punkt, was bei den Pharisäern ganz deutlich war. Sie waren unbarmherzig, weil sie selber diese Gnade, die sie geschenkt bekommen hätten, und Jesu Beziehung zu sich, das hätte ja abgelehnt. Sie wollten das ja nicht. Das ist ja das, was bei uns im Glaube einfach ein Punkt ist. Dieses ständige Abmühen, dieser Leistungsgedanke, der ist nicht gut für uns. Es ist besser, mehr öffnet uns Gott und vertraue, dass Jesus, der am Kreuz alles für uns getan hat, dass da die Beziehung zu Gott schon geklärt ist, dass es in unserem Leben nichts mehr gibt, wo uns von ihm trennt. Ich habe Jesus in mir und wenn ich Jesus in mir habe, dann ist Gott im Frieden mit mir. Habe ich früher immer gedacht, wo ich das so gehört habe, ja, aber hallo, ja, da kann ja jeder machen, was er will. Entschuldigung, ich könnte auch jetzt weiterklicken. Nee, habe ich vergessen, die Folie, egal. Da kann ja jeder tun und lassen, was er will. Ist ja völlig wurscht, wenn Gott das sowieso gütig und gnädig und alles vergibt und ist doch alles einfach egal, ja. Und es gibt doch schließlich in der Bibel einen Vers, Jakobus steht es. Ich habe es in zwei verschiedenen Übersetzungen, es ist jeweils der gleiche Vers. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Also Glaube und dass aus dem Glauben Werke entstehen müssen, das ist so, ja, sonst ist der Glaube tot. Deswegen dieses, was Elias, was jetzt hier mit der Gnade da immer will und so, das widerspricht ja dem Bibeltext, ja. Anderes ausgedrückt, nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Nächsten beweist. Er ist tot. Das ist auch wahr. Ihr wisst ja, ich bin ja Förster, gell? Und es gibt ja Eicheln. Wenn die Eichel lebt, manche sind ja von Würmern zerfressen, die können das nicht mehr treiben, aber eine normale, gesunde Eichel, wenn die normale Bedingungen hat, also das Land, wenn die irgendwie auf den Boden fällt und da ein bisschen Feuchtigkeit ist, dann treibt die, hat so viel Energie in dieser Eichel gespeichert, dass, also ist eine Eichel ist eine extrem große Frucht, wenn du überlegst, zum Beispiel ein Birkensamen oder so, der ist ja ganz winzig klein. Und langt auch, dass da ein riesen Baum draus entsteht. Aber so ein Eichel ist echt groß. So nebenbei, gell? Eichel und Eichelherr, das ist so eine Beziehung, die braucht sich gegenseitig. Ein Eichelherr zum Beispiel, der versteckt ja Eicheln im Wald, um dann später die in der nahrungsknappen Zeit wieder zu finden. Man vermutet, dass der Eichelherr das einfach praktisch in seine Instinkte drin hat, dass der das irgendwo versteckt. Und dann halt nachher, weiß der nicht mehr, wo das war, der tut halt irgendwo, so wie er immer sucht, halt suchen. Und weil er auch seine Eicheln vorher so versteckt hat, wie der das halt immer macht, findet er dann rein zufällig die wieder. So ist die Vermutung. Es könnte natürlich auch sein, der weiß das noch, wo seine Verstecke sind, aber. Wie gesagt, das ist in der Eichel her, Gehirn kann man ja nicht schauen. Und man macht sich das zunutze, man tut jetzt im Wald, bei uns nicht, aber zum Beispiel in Brandenburg gibt es so Kiefernwälder, nichts als Kiefer. Da tut man so erhöhte Plattformen im Wald ausbringen, dass da nicht jedes andere Tier hochkommt, weil Eicheln schmecken auch Rehe gut zum Beispiel. Und dann tut man da von, wo man weiß, das sind gute, gradschaftige, gesunde Eicheln gewesen, von denen sammelt man Samen, legt die da oben hin und dann schnappt sich der Eichelherr die und bringt die aus. Und also ist krass, das funktioniert. Also der tut die ganze Wald, tut er überall mit Eicheln, da tut er überall Eicheln stecken und säen und vergisst halt manche. Ja? Und interessant ist zum Beispiel auch, dass wenn der Eichelherr dann im Lauf des Winters, wenn der Baum schon ein bisschen Triebe ist, wie man es auf dem mittleren Bild sieht, die Eichel dann trotzdem wegreißt, dann ist das sowieso eine Sollbruchstelle, dann wächst der Baum weiter. Also das langt ihm dann sozusagen die Anfangs-, das Anfangswachstum. Ja. Naja, auf jeden Fall aus dieser kleinen Eichel wird ein großer Baum und das will ich jetzt einfach mal ins Bild bringen mit, was ist es mit diesem Glaube und diesen Werken zu tun hat. Also wenn du, wenn die Eichel auf feuchten Boden fällt, dann platzt sie auf und es wird ein Baum draus. Das ist einfach so. Das ist ein Naturgesetz, sagt Gott zur Welle, das ist so. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn dieser Glaube, da entstehen automatisch Werke draus. Das muss so sein, sonst ist an dem Glaube irgendwas faul. Wenn da nichts draus passiert, dann ja, das bedeutet nicht, dass ich mich zusammenreißen muss und jetzt Werke tun muss, damit der Glaube nicht tot ist, sondern es ist gerade andersrum. Mein Glaube verursacht automatisch Werke. So sollte es sein. Wenn es nicht so ist, dann muss ich an meinem Gottesbild, muss ich gucken, ob da irgendwas oder an meiner Beziehung zu Gott, ob da ein Problem besteht. Ich habe es nochmal im Internet gefunden. Sieht cool aus. Aber für den Inhalt gut. Gnade oder die Güte Gottes, wo ich jetzt vorher gesagt habe, das ist ja vielleicht das, wo mir sagt, ja, also dann ist ja völlig wurscht, was ich tue, wenn Gott sowieso gnädig ist, ja. Das meint es ja, der Gnade ist, hat was anderes, oder will uns was anderes sagen. Es ist nicht die Erlaubnis, einfach frei loszusündigen, sondern es ist Kraftstoff zum Brennen. Das ist das, was praktisch diese Eichel symbolisiert. Wenn unser Glaube da ist und die Eichel an einem Punkt fällt, wo es feucht ist, dann wächst da ein Baum draus, da kannst du nichts dagegen machen. Und so ist es mit der Gnade, auch wenn wir in unserem Leben das annehmen, dass Jesus für uns alles getan hat, dass er mich liebt und dass er einfach nur wohlgesonnen mir gegenüber ist, dann verursacht das automatisch ein Werk. Doch tatsächlich schon so, dass ich immer mal wieder zu den treulosen und bösen Menschen gehöre. Man fällt wieder mal in diesen alten Mensch zurück. Aber ich möchte es echt auch ganz bewusst jeden Tag neu annehmen, diese Gunst und diese Gnade, die Gott gegenüber mir hat. Ihn wirklich zu lieben, das soll daraus entstehen. Das ist ein Gebet für mich. Das soll mein Gottesbild ändern. Mein Verhalten, meine Beziehung ändert sich dann als Resultat daraus auch. Also wenn ich diese Gnade, diese Güte, die Gott mir gibt, wenn ich das irgendwie annehme und das einfach tief in mir verstehe, dann hat das Auswirkungen auf meine Beziehung zu ihm natürlich, aber zu mir selbst auch, Auswirkungen zu den Beziehungen zu anderen Menschen. Das ist halt die Frage, gell? Was ist eure Antwort drauf? Wie gehen wir mit um, dass Gott so ein gütiger und gnädiger Gott ist? Ja. Ich möchte noch schön beten. Lieber Vater im Himmel, ich lobe dich und ich preise dich, dass du uns liebst, dass du uns wohlgesonnen bist und dass du Jesus geschickt hast, damit alles, was irgendwie jetzt dein Zorn uns gegenüber heraufbeschwört, dass das an Jesus abgeleitet ist. Und ich danke dir, dass ich deswegen einfach ganz frei und offen und dass sie einfach zu dir kommen kann und weiß, dass du nur nichts anderes als Gunst und Wohlwollen mir gegenüber hast. Vielen Dank dafür, mir preise dich, mir danke dir und möchte dich bitten, dass es in unserem Leben auch so ist, wie bei dieser Eichel, dass einfach aus unserem Glauben was herauswachsen muss, dass sich das nicht einbremsen lässt, dass aus einem kleinen Eichelchen ein großer Baum wird. So soll das auch bei uns sein. Vater, da bitten wir dich drum. Amen.